Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Frederik Rother. Schönen guten Morgen. Ursula von der Leyen befindet sich auf politischer Werbetour. Sie braucht die Stimmen der EU-Parlamentarier, um neue Kommissionspräsidentin zu werden. Welche Wünsche die niederländische Politik an von der Leyen hat, gleich unser erstes Thema. Seit Wochen gibt es neue Spannungen im Verhältnis zwischen Georgien und Russland. Und trotz vorsichtiger Signale der Entspannung, die Fronten bleiben verhärtet. Wir schauen auf die Hintergründe. Und wir blicken wieder in den Osten Kroatiens. Im vierten Teil unserer Reportagereihe geht es um eine staatliche Schuhfabrik, die viel erzählt über die Kriege der 90er Jahre und die Folgen. Für Ursula von der Leyen war es kein leichter Tag im Europäischen Parlament. Gestern stellte sie sich dort den Fragen der Abgeordneten. Denn die designierte EU-Kommissionspräsidentin braucht 375 Stimmen, um, womöglich schon nächste Woche, gewählt zu werden. Diese Stimmen sind wiederum alles andere als sicher. Unkonkrete Antworten warfen ihr die Liberalen vor, die noch nicht wissen, ob sie von der Leyen wählen, genauso wie die europäischen Sozialdemokraten. Die grüne Fraktion will gegen sie stimmen. Die Werbetour der deutschen Ministerin dürfte auch in den Niederlanden eng verfolgt worden sein, denn mit von der Leyen ist jetzt eine Frau im Rennen, die kein Spitzenkandidat der Parteien war, im Gegensatz zum Niederländer Frans Timmermans, den viele gerne als neuen EU-Chef gesehen hätten. Kerstin Schweighöfer, Sie beobachten die niederländische Politik schon lange. Kann von der Leyen denn mit Stimmen aus den Niederlanden rechnen?
Ja, also mit denen der niederländischen Grünen und der Sozialdemokraten nicht. Die sprechen von einem unakzeptablen Diktat aus dem Köcher von Orbán und von einem Hinterzimmerdeal. Und mit den Fraktionen beider Parteien hat sich von der Leyen gestern ja getroffen. Aber so fasste es der niederländische Sozialdemokrat im Europaparlament Paul Tang zusammen. Vage Versprechen, schöne Worte und schöne blaue Augen, denen wir vertrauen sollen. Von der Leyen, wir sagen nein. Sie habe sich mit dem Treffen keinen Dienst erwiesen und die Zweifel lediglich verstärkt. Von der Leyen sei nicht ehrgeizig genug, nicht deutlich genug und nicht bereit, Zusagen zu machen.
Schwingt denn bei der Ablehnung auch Enttäuschung mit? Frans Timmermans, der war ja immerhin Spitzenkandidat der europäischen und der niederländischen Sozialdemokraten und ging ja jetzt leer aus, zumindest was den EU-Chefposten angeht.
Oh ja, die Enttäuschung, die war hier wirklich riesengroß und da war von Wählerbetrug die Rede. Man darf ja nicht vergessen, dass die niederländischen Sozialdemokraten die Europawahl im Mai gegen den EU-Trend gewonnen haben. Bei den letzten Parlamentswahlen hier 2017 mussten sie noch eine vernichtende Niederlage einstecken. Das Ergebnis war noch niederschmetternder als das der deutschen Sozialdemokraten. In den Niederlanden erreichten sie nur noch 5,7%. Aber seit den letzten Europawahlen sprechen niederländische Meinungsforscher von einem vorsichtigen Comeback der niederländischen Sozialdemokraten. Also und dementsprechend groß war auch die Hoffnung, dass Timmermans, unser Franz, wie er auch genannt wurde, unser Franz Kommissionschef werden würde. Und bis ganz zum Schluss sah es ja auch wirklich so aus. Und dabei konnte sich Timmermans sogar der Unterstützung von Premierminister Mark Rutte sicher sein, obwohl der einer anderen Partei angehört. Ich will den besten Mann auf dem besten Posten in Brüssel, hat Rutte immer wieder gesagt. Und ich dachte, wir sind fast am Ziel. Timmermans selbst hat seine Niederlage dann mit einem Sturz bei der Tour de France verglichen, kurz vor dem Finish, wenn der Traum vom Sieg ganz, ganz sicher scheint. Aber, so meinte er selbst dann, da helfe nur eins, aufstehen und weiterradeln.
Ein Thema, das von der Leyen, sollte sie gewählt werden, anpacken will, ist eine gemeinsame europäische Asyl- und Migrationspolitik. Seenotrettung ist ja aktuell auch ein heiß diskutiertes Thema. Ziehen die Niederländer damit bei von der Leyens Plänen?
Naja, also Worte wie weitere europäische Integration, die sind in Den Haag tabu, ganz einfach aus Angst, noch mehr Stimmen nach rechts an die Rechtspopulisten und die Europagegner zu verlieren. Aber auf Teilgebieten will Den Haag durchaus mehr Integration. So ist man für gemeinsame europäische Außengrenzen und auch für eine gemeinsame Asylpolitik. Aber insbesondere dieser Punkt, der ist für die Vier-Parteien-Koalition in Den Haag durchaus heikel, weil da stehen sich die Koalitionspartner in vielem diametral gegenüber. Rüttes Rechtsliberalismus Liberalen und auch den Christdemokraten kann die Asylpolitik nicht hart, nicht streng genug sein. Die kleine kalvinistische Christenuni hingegen und auch die liberalen D66-Demokraten, die setzen auf Barmherzigkeit. Jüngstes Beispiel war der Vorstoß von Rüttes Rechtsliberalen, die Rettung von Migranten im Meer unter Strafe zu stellen, um zu verhindern, dass Rettungsschiffe, so die Begründung, ein Fährdienst für illegale Migranten werden. Aber ein Eklat war die Folge und die beiden Koalitionspartner D66 und Christenöni, die drohten damit, die Koalition platzen zu lassen. Und so landete der Vorschlag in der Schublade. Aber er hat ganz einfach wieder einmal gezeigt, wie groß die Kluft zwischen den Koalitionspartnern in Sachen Asylpolitik und Flüchtlingshilfe ist.
Jetzt gibt es ein neues EU-Parlament, eine neue Kommission. Die EU stellt sich insgesamt neu auf, kann man sagen. Welche Rolle wollen denn die Niederlande in der EU der kommenden Jahre spielen?
Sie wollen vor allem den Einfluss in Brüssel nicht verlieren. Sie haben ja durch den Brexit einen wichtigen Verbündeten verloren. Bislang konnte Den Haag darauf vertrauen, dass die Briten für sie in Brüssel auf die Bremse traten. Das geht jetzt nicht mehr. Und zweitens haben sich die Niederländer in Europa in den letzten Jahren als Neinsager einen Namen gesagt. Den Haag ist vehement gegen die Aufstockung des EU-Haushaltes, gegen einen EU-Finanzminister, gegen eine Transferunion und auch gegen ein Eurozonenbudget, das Herzensanliegen von Macron. Aber wer dauernd Nein sagt, der redet ja nicht mit. Und mitreden, das wollen die Niederländer. Und mit einem Landsmann auf einem der höchsten Posten in Brüssel hätte Den Haag natürlich direkten Einfluss. Jetzt sieht ja alles danach aus, dass Timmermans seinen alten Posten als Vize-Kommissionschef behält. Und da trösten sich die Niederländer mit der Unerfahrenheit von Ursula von der Leyen. Sie sei auf die Unterstützung von Timmermans, dem Routinier, angewiesen. Der, so heißt es, könne sie in den Sack stecken, ganz anders als Juncker. Sprich, im Grunde genommen hätte Timmermans dann doch die angestrebte Machtsposition und könne seinen Einfluss geltend machen. Er werde zum inoffiziellen Kommissionschef und somit könne von Wählerbetrug eigentlich doch keine Rede sein.
Die Personalie von der Leyen und die Rolle der Niederlande. Informationen waren das von Kerstin Schweighöfer. Vielen Dank. Wladimir Putin hat sich eindeutig positioniert. Wirtschaftssanktionen gegen Georgien, wie sie das russische Parlament gefordert hat, lehnt er ab. Aus Wertschätzung gegenüber dem georgischen Volk. Das sagte der russische Präsident vor 2 Tagen. Hintergrund sind die langjährigen politischen Spannungen zwischen beiden Ländern, die sich seit Wochen wieder hochschaukeln. Auslöser war der Auftritt eines Duma-Abgeordneten im georgischen Parlament. Aber auch die Schimpftirade eines georgischen TV-Moderators, der Putin und seine Familie beleidigt hat, hat die Stimmung weiter aufgeheizt. Trotz der Entscheidung des Präsidenten gegen Sanktionen bleiben die Fronten verhärtet. Gesine Dornblüt berichtet.
Das russische Staatsfernsehen kennt in diesen Tagen vor allem ein Thema: Georgien und die angeblichen antirussischen Unruhen in dem Kaukasusland. Seit Montag sind Direktflüge zwischen Russland und Georgien verboten. Am Dienstag schlug die russische Staatsduma der Regierung einstimmig vor, über das Flugverbot hinaus noch weitere Sanktionen gegen Georgien zu verhängen. Russlands Präsident Wladimir Putin aber riet noch am selben Tag davon ab, aus Respekt vor dem georgischen Volk, wie er sagte. Gestern dann berichtete die gewöhnlich gut informierte Zeitung Kommersant von Überlegungen im russischen Außenministerium, auch die Flugverbote nach Georgien wieder aufzuheben. Das wiederum schränkte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow ein. Noch seien russische Touristen in Georgien angesichts der, Zitat, antirussischen, russophoben Stimmungen gefährdet. Es sei zu früh, über die Wiederaufnahme des Flugverkehrs zu sprechen. Ein Hin und Her. Im Föderationsrat, dem russischen Oberhaus, erklärte der Außenpolitiker Konstantin Kasatschow: Die Georgier müssen, wie wir auch, lernen, in Frieden und Harmonie mit allen Nachbarländern zu leben. Und wir sind natürlich bereit, die Harmonie in unseren Beziehungen wiederherzustellen, aber unter der Bedingung, dass Georgien, dass das georgische Volk das will. Kasatschow tat so, als hinge eine Verbesserung der Beziehungen nur von Georgien ab, nicht aber von Russland, das immerhin mehrere tausend Soldaten in den von Georgien abtrünnigen Separationsgebieten stationiert hat. In Georgien stoßen die Äußerungen der russischen Politiker auf ein geteiltes Echo. Außenminister David Salkaliani lobte Putins Reaktion, kritisierte dann aber, Russlands Präsident habe, als er gegen die Sanktionen sprach, die georgische Geschichte falsch dargestellt. Die wenigen pro-russischen Politiker in Georgien fühlen sich von Putin bestätigt. Staatspräsidentin Salome Zurabishvili rief die Georgier zu Einigkeit und Frieden auf und unterstrich: Historisch ist Georgien ein Symbol der Toleranz und wir werden nicht zulassen, dass mit dieser Tradition gebrochen wird. Die Diskussion um Sanktionen gegen Georgien fällt in eine Zeit innenpolitischer Anspannungen in dem Land. Die Proteste vor dem Parlament halten mittlerweile seit 3 Wochen an. Sie wurden zwar von dem Auftritt eines russischen Duma-Abgeordneten im georgischen Parlament ausgelöst, inzwischen geht es aber längst um innenpolitische Fragen. Dabei treten auch orthodox-religiöse Extremisten in Aktion, die eher mit Russland sympathisieren. Parallel zu Georgien hat die russische Propaganda diese Woche auch in der Ukraine eine antirussische Hysterie ausgemacht. Am Sonntag hatte das russische Staatsfernsehen eine sogenannte Fernsehbrücke mit einem pro-russischen ukrainischen Sender angekündigt. Ukrainer und Russen sollten, so hieß es aus Moskau, im Fernsehen miteinander ins Gespräch kommen. Der ukrainische Sender hat seine Teilnahme mittlerweile abgesagt. Die ukrainische Staatsanwaltschaft ermittelt wegen geplanten Hochverrats. Im russischen Staatsfernsehen heißt es nun, ähnlich wie in Bezug auf Georgien, Russland wolle den Dialog, die Ukrainer seien dazu nicht bereit. Für Kirill Martynov, politischer Redakteur der Moskauer Zeitung Novaya Gazeta, kommt es darauf an, dieser Propaganda nicht auf den Leim zu gehen. Dem Sender Echo Moskwy sagte er: Für unsere russischen Propagandisten ist es der größte Traum, dass wir hier aufhören, die Korruption in Russland, die Wahlen, den Müll und das alles zu diskutieren und stattdessen über die Ukraine reden, was sie für einen komischen Präsidenten und für schlimme Fernsehsender haben. Wir müssen uns auf diese Logik einlassen, aber wir sollten uns bewusst sein, was für ein Spiel sie uns vorschlagen.
Russlands Politik gegenüber Georgien und der Ukraine. Ein Bericht war das von Gesine Dornblüt. Leinen-Sneakers von der staatlichen Schuhfirma Borovo. Im Jugoslawien der 70er Jahre war das der Trend unter Jugendlichen. Borovo war eine bekannte Marke. Die Sneakers gibt es bis heute, denn die Firma existiert noch. Sie produziert vor allem im Osten Kroatiens, in Slavonien. Dahinter steht eine Geschichte des Durchhaltens. In den 90er Jahren, als Kroatien um seine Unabhängigkeit kämpfte, wurde die Schuhfabrik stark beschädigt. Heute gibt es auch nur noch einige hundert Mitarbeiter, ein Bruchteil im Vergleich zu früher. Dennoch geht der Alltag bei Borovo, der einiges über die jüngere Geschichte Kroatiens erzählt, weiter. Grit Egerichs hat das Unternehmen besucht.
Man sieht hier all die verfallenen Gebäude.
Krešo Pavlic fährt durch das Tor aufs Firmengelände. Vorbei am Pförtnerhäuschen und an roten Backsteinblöcken mit Einschusslöchern und leeren Fensterhöhlen, aus denen Efeu wächst. Große Hallen, in denen bis vor 28 Jahren massenhaft Schuhe und Autoreifen hergestellt wurden. 23.000 Menschen waren hier beschäftigt. Die Produktion der Schuhe läuft noch, wenn auch viel kleiner, erzählt Krešo. Er ist Einkäufer hier und bestellt Gerbstoffe, Leder und Textilien für den laufenden Betrieb.
Vor ein paar Tagen haben wir Chemikalien aus Serbien geliefert bekommen. Als der LKW ankam, waren 4 Migranten drin. Ich glaube, Pakistaner. Die sind gerannt, als wir ausgeladen haben. Sie hatten sich zwischen den Paletten versteckt. Der Fahrer wusste nichts. Oder er hat sie selbst eingeschleust.
Die Donau, seit über 20 Jahren Grenze zu Serbien, ist nur ein paar Meter von hier entfernt. Trotz der vielen guten Verstecke auf dem riesigen Gelände sind die 4 Männer nicht weit gekommen.
Wir haben die Polizei gerufen, die haben sie mitgenommen, fertig.
Flüchtlingshilfeorganisationen in Zagreb prangern regelmäßig die Brutalität kroatischer Grenzbeamter an. Krešimir findet das harte Durchgreifen richtig. Es ist Samstag. Außer Krešo ist nur der Pförtner, der Produktionschef und eine Näherin da. Eins der zerschossenen Industriegebäude wurde nach dem Unabhängigkeitskrieg wieder aufgebaut. Inmitten der Ruinen ringsum wird hier produziert.
Unser Gründer ist der Schuhfabrikant Bata aus Tschechien.
Jan Bata baute direkt am Flussufer ein Tochterunternehmen seiner Schuhfabrik in Mähren. Das war Anfang der 1930er Jahre. Die Fabrik wurde zum größten Hersteller von Schuhen auf dem Westbalkan. Der erste Krieg, den das Unternehmen überlebte, war der Zweite Weltkrieg. Danach verstaatlichte die jugoslawische Regierung die Fabrik, machte ein Kombinat daraus und nannte es Bordovo. Neben Schuhen produzierte ein wachsendes Heer von Arbeitern nun auch Reifen und Maschinenteile. Aus allen jugoslawischen Teilrepubliken zogen Arbeitskräfte hierher. Heute sind nur noch 600 Leute bei Bordovo beschäftigt. Gut 300 in der Schuhproduktion, 200 Verkäuferinnen in den Schuhgeschäften im Land und ganze 100 in der Verwaltung. Bordovo ist ein Staatsunternehmen.
Hier werden die Leder- und Textilschuhe hergestellt, im anderen Flügel die Gummistiefel.
Die Produktionshalle ist an diesem Samstag menschenleer. Neben den Regalen mit den fertig genähten Oberschuhen stehen die Industrienähmaschinen, eine hinter der anderen. Snežanas Arbeitsplatz liegt mittendrin. Sie hat 1982 angefangen, bei Bordovo zu arbeiten, als frisch ausgebildete Schuhtechnikerin.
Ich war auf der Schule damals, die gehörte zu Bordovo. Ich habe 4 Jahre gelernt, vom Nähen, der Modellentwicklung bis zu Materialien.
Damals produzierte und vertrieb die Schuhfabrik alles. Von Damenpumps über Gummistiefel bis zu schweren Militärboots für die jugoslawischen Volksarmisten. Es gab Bordovo-Läden in jeder größeren Stadt zwischen Skopje und Ljubljana. Ein Vierteljahrhundert nach der Auflösung Jugoslawiens ist die Gütertrennung noch lange nicht abgeschlossen. Kroatien streitet vor Gericht um diese Geschäfte. Die Regierung betrachtet sie als Firmeneigentum.
Die Läden sind überall in den Zentren der großen Städte, also sehr viel wert. Zum Beispiel unser Nachbar. Die Slowenen haben die Shops zurückgegeben. In Bosnien sieht es auch ganz gut aus. Nur Serbien ist schwierig. Dort haben wir auch eine weitere Fabrik. Die Serben sagen, die gehöre ihnen, weil sie auf serbischem Gebiet liegt.
Nach dem Unabhängigkeitskrieg hat die kroatische Regierung das, was von der Schuhfabrik übrig war, in Staatsbesitz behalten. Sie hat früheren Mitarbeitern die Rückkehr hierher erleichtert. Die Produktion sollte weitergehen, der Zerstörung zum Trotz. Krešo und Ivan sind damit beschäftigt, eine verirrte Taube zu bewegen, die Halle durch das Fenster wieder zu verlassen. Aber der gefällt es ganz gut hier. Bordovo hat natürlich auch einen Showroom. Ein fensterloser Saal mit den Schuhen der aktuellen und früheren Kollektionen in den Regalen ringsum. Das Staatsunternehmen hat in den vergangenen Jahren junge Designer beschäftigt und neue Modelle auf den Markt geworfen.
Hier steht unser Startas-Modell, mit dem wir in der Vogue waren. Das war natürlich super für die Marke.
Der alte jugoslawische Leinensneaker Startas. Von der Vogue im neuen Design weiße Einhörner auf rosa Grund empfohlen. Hier im Regal steht der Schuh neben der gerahmten Seite aus der Zeitschrift. Ein Ehrenplatz. Von einem Extrastrahler beleuchtet.
Die Tierschutzorganisationen sind schon auf uns zugekommen und haben gefragt, ob wir bei den Sneakers tierisches Material benutzen. Und wir können sagen, nein, machen wir nicht.
Doch trotz PR in der Vogue und einem Schuh, der zu veganen Konsumenten passt, die Regierung investiert nur das Nötigste in die Fabrik, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Die Schuhtechnikerin Snežana verdient 400 Euro im Monat. Gegenüber, in der verlassenen Halle, liegen Firmenakten aus den 80er Jahren. Ein alter Holztisch. Ein Schuh. Die Tauben dürfen hier ungehindert ein- und ausfliegen.
Ich bin schon traurig, das alles um mich herum zu sehen. Aber ich bin privat glücklich.
Diese kaputten Gebäude hier sind ja der Beweis, dass wir trotz der Probleme den Neustart geschafft haben.
Die Schuhfabrik Bordovo im Osten Kroatiens erzählt viel über die jüngere Geschichte des Landes. Grit Eggerichs war für uns dort. Das war Europa heute mit Frederik Rother. Vielen Dank fürs Zuhören und kommen Sie noch gut durch den Tag.